Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer im Dreieckland. Ich möchte euch begrüßen zu unserer folgenden Stunde Info, vollgepackt wie immer. Zunächst noch die Telefonnummer, falls ihr euch auch einmischen wollt, weil wir haben heute auch was Kontroverses geplant, aber dazu später. Die Telefonnummer wie immer, Freiburger Vorwahl und dann 31028, 31028. Jetzt aber zunächst zu unserer Themenübersicht.
Radio Dreieckland im Winterschlussverkauf mit einigen Angeboten, die sich dennoch der wahren Logik zu entziehen versuchen. Ein zugegeben schwieriges Unterfangen in diesen heißen Zeiten. Unsere Kurzwarenabteilung bietet Ihnen heute die konsumindustrielle Totale.
Anmerkung zum Kongresszentrum, das Innenstadtsanierung bedeutet und wieder mal als musikalisches Muss verkauft wird.
Zur totalitären Posttheorie.
Vorbemerkung zu den ersten Freiburger Kulturgesprächen und deren Gast Gerd Bergfleth.
Zu postrepressiver Kriegsstrategie.
Vermutung, warum die türkische Regierung jetzt plötzlich Liberalität im Umgang mit der kurdischen Sprache zu signalisieren versucht.
Und zu kriegsstrategischen Lesestunden.
Der Beweis, dass das Lesen von militärstrategischen Veröffentlichungen die Überraschungen über den Ölteppich im Golf hätte eindämmen können.
Aber auch langes, quasi zum Drunteranziehen, haben wir im Angebot. Einmal UdSSR, wer gibt uns neue Direktiven?
Gernot Erler und Detlef zum Winkel zur Zukunft Litauens, des Baltikums, der UdSSR und des Golfkrieges.
Freiburg von der Nähe zwischen Kritik und Waffen.
Jochen Bruhn zu Giftgas, Pazifismus und dem Verhältnis der westdeutschen Friedensbewegung zu Israel.
Und wieder mal Region das tun.
Die täglichen Berichte und Handlungsanweisungen zu Widerstandsmaßnahmen vor Ort.
In den letzten Tagen wird insbesondere in den bürgerlichen Medien sehr viel über Zensur in der Berichterstattung geschrieben und gesprochen. Gemeint ist die Berichterstattung zum Golfkrieg. Der Spruch von wegen zensierter Nachrichten wird nun öfters mal am Beginn einer Berichterstattung erwähnt, um dann nachher voll auf die Wirkung der Bilder oder des Textes zu setzen. Will sagen, der Gedanke an die Zensur verschwindet unter der Flut dieser Bilder und Berichte. Im Folgenden nun ein kleiner, lokaler Blick auf eine alltägliche Spielart von indirekter Meinungsmache. Zum Beispiel die Badische Zeitung, regionales Monopolblatt, zum Beispiel das Thema Kultur und Tagungsstätte. Einige Überschriften aus den letzten Tagen, die jeweils einen längeren Artikel pro KTS in der Badischen Zeitung ankündigten. Zum Beispiel KTS hinlänglich erörtert, Projekt im Stadtbau, FWT und im Bürgerbeirat diskutiert. Oder die baureife Planung für die KTS liegt jetzt auf den Tisch. Für den großen Konzertsaal gibt's im Voraus gute Noten. Konzertveranstalter setzen auf eine gute Ausstattung des KTS-Herzstücks. Skepsis, ob die Trommel für konzertante Zwecke taugt, sind hintergründig. Oder die CDU begrüßt den Beschluss der SPD und fordert sie auf, doch zu einer anderen Beurteilung des Baus einer Kultur- und Tagungsstätte nun endlich auch zu kommen und eine konstruktive Haltung einzunehmen. Die Bebauung des Rieselsfelds, der Bau der KTS und der Bau der B31 Ost bezeichnete die CDU abschließend als die wichtigsten Meilensteine für eine zukunftsgerechte Entwicklung der Stadt Freiburg. Die Freiburger SPD sollte sich nach Auffassung der CDU jetzt dazu durchringen, dieses Dreierpaket mitzutragen. Letzteres Zitat von heute, 29. Januar. Den Artikeln ist gemeinsam, dass sie aus unterschiedlichen Warten, mal Variante städtebaulicher Erfordernisse, mal Variante fehlender Konzertsaal, sich alle für den baldmöglichsten Bau der Kultur- und Tagungsstätte aussprechen. Wo bleiben die Stimmen der Gegner und Gegnerinnen? Selektive Stimmen, um Stimmung zu machen? Meinungsmache oder Zensur? Ist die Grenze fließend und wird sie täglich überschritten? Wo aber bleibt die alltägliche Empörung?
Samstag gibt es in unserem heimeligen Regionalzentrum mal wieder etwas Neues. Die ersten Freiburger Kulturgespräche im Marienbad werden sie durchgeführt werden. Ein Institut für soziale Gegenwartsfragen lädt zu einem öffentlichen dreitägigen Podium. Der Titel des Kulturgespräches stellt dann gleichwohl die aktuellste Gegenwartsfrage: Was macht das Denken nach der großen Theorie? Drei geteilt wird dieses Denken sein: donnerstags ökonomisch, freitags wissenschaftlich und samstags schließlich künstlerisch. Und da Denken immer Denkende braucht, werden auch jede Menge illustre Gäste aufgeboten. Einer davon heißt Gerd Bergfleth. Er soll über die Denkbarkeit einer nicht ideologischen wahren Kritik nachdenken. Das hat er schon, und zwar im letzten Jahr. Da erschien sein Manifest, in dem der Konkursbuchautor deutliche Antworten gibt.
Die Volksbewegung der DDR stellt das wahre Deutschland dar, das die Westdeutschen verraten haben. Verraten an eine kapitalliberale Ökonomieseuche, die den Volkskörper zerfressen hat, an einen Technikkult, der das Land verwüstet, und an weltbürgerliche Lebenslügen, die darauf angelegt sind, die Zerstörung des deutschen Volkscharakters zu vollenden.
Warenlogik mit nationalistischer Ideologie beantworten?
Die Volkserhebung der DDR ist der erste Akt einer nationalen Erhebung aller Deutschen, an deren Ende die Einheit der Nation stehen wird, das Deutsche Reich.
Christian Mattissen, Mitveranstalter vom Institut für Gegenwartsfragen, kannte das Manifest auf Nachfrage Radio Dreigland nicht, wohl aber Bergfleths Grundgesinnung. Doch das schmälere seine Bedeutung nicht.
Mir sieht natürlich dieser Verdacht des Rechtsradikalismus des Herrn Bergfleth ist mir schon vertraut. Ja? Aber das hindert uns nicht daran, seine rein ökonomischen frühen Schriften, sagen wir mal, Theorie der Verschwendung, da wo er sich ausschließlich mit Bataille auseinandersetzt, also rein im Sinne einer Ökonomiekritik, die ernst zu nehmen und in diese Debatte mit reinzunehmen.
Die gesamte Reihe hat sicher ein ganz anderes Anliegen als Bergfleth. Der wird mit Marxisten, Systemtheoretikern, Kulturtheoretikern und anderen mehr auf dem Podium sitzen. Und sein Denken schien ursprünglich einen ganz anderen Bezugspunkt zu haben. Und auf genau diese Differenzierung beruft sich auch Christian Mattissen.
Das heißt, wir behaupten nicht, dass einer von denen jetzt eine nachtheoretische Position bereits hätte, sondern die sollen sich in der Diskussion um die Möglichkeit einer nachtheoretischen Warenkritik sozusagen gegeneinander abarbeiten. Und da ist Bergfleth einer der Positionen im Sinne einer radikalen Kapitalkritik. Nur so ist er hier eingeladen.
Es bleibt doch aber wohl die Frage, ob dieses Isolieren der gewünschten Ideologieanteile überhaupt möglich ist. Ob so pure Differenz ohne Identität konstruiert werden kann. Oder andersrum, natürlich hat Hitler Autobahnen bauen lassen, aber nicht auch, sondern gerade.
Die Eskalation des Schreckens. Seit Jahren, Jahrzehnten wird im Nahen Osten geschossen und gemordet. Eine Nachricht ohne Neuigkeitswert, ein Satz, der niemanden mehr interessiert. Seit 14 Tagen tobt ein richtiger Krieg am Golf. Plötzlich stehen Hunderttausende auf den Straßen. Seit dem Wochenende nun fließt täglich die Menge Öl ins Meer, die sonst, in mehreren hundert Tagen, allerdings auch ganz regulär, durch leckgeschlagene Tanker und so weiter, ins Meer fließen. Die Bilder hiervon, die Bilder der ekelhaft verklebten Meeresvögel, scheinen die deutsche Ökoseele nun aber endgültig von den Gräueln des Krieges überzeugt zu haben. Dabei, und darum soll es im folgenden Kurs gehen, kommt das aktuelle Wehklagen reichlich verspätet. Warum gingen die friedliebenden Massen nicht bereits vor Monaten und Jahren auf die Straße, dachten über Blockaden und Generalstreik nach? Nicht, dass Aktionen nun fehl am Platz wären, nur, dass moderne Kriege genau so ablaufen, wie es momentan am Golf der Fall ist, das ist schon seit langem nachzulesen. Oder ist schon wieder so, dass wir uns anhören müssen, wir haben doch von alledem nichts gewusst? Lesen wir also nach, zuerst vielleicht nochmal kurz zum Thema Medienberichterstattung im Krieg, weil so viele jetzt merken, dass sie bei ARD und ZDF in den letzten Reihen sitzen und kräftig verarscht werden.
Ich fürchte, wir sind versucht, Kriege ausschließlich als Funktion von Waffen zu betrachten. In modernen Zeiten jedoch spielt sich der Krieg an vier Fronten ab. Der wirtschafts- und militärischen Front, an der politischen Front und an der Nachrichtenfront.
Ein Zitat des US-Strategen und Marshallplan-Organisators Gregor Hoffmann. Ein Zitat, das vielleicht deutlich macht, warum es zurzeit in der Glotze oder den Zeitungen nur gleichgeschaltete Infos, nur Kriegsberichterstattung aus Sicht der USA gibt. Aber zurück zu der Öko-Katastrophe am Golf. Wer letztendlich konkret den Hahn aufgedreht hat, der das Öl ins Meer strömen lässt, ist wohl eher zweitrangig. Wichtig ist vielmehr zu sehen, dass ökologische Kriegsführung, so nennen die Generale die Aktion, bisweilen fällt auch der Begriff geophysikalische Kriegsführung, dass solche Maßnahmen also vollkommen üblicher Bestandteil auch der US-Strategie sind. Wir lesen in dem Buch Umweltzerstörung durch Rüstung aus dem Jahr, wohlgemerkt, 1977.
Zu den Waffen der geophysikalischen Kriegsführung gehört unter anderem das Zerreißen und Zerstören der Ozonschicht in extremem Maße. Dadurch gelangt die tödliche UV-Strahlung vollkommen ungefiltert auf die Erde und verbrennt alles Leben. Dies kann durch Atombombenexplosionen in großen Höhen bewirkt werden.
Oder auch
Veränderung des Klimas. Hierbei gibt es einige Möglichkeiten, an die die Militärstrategen denken. Zum Beispiel kann Öl auf große Wasserflächen verteilt werden, um damit die Verdunstung des Wassers durch die Sonne zu verhindern, was für die betroffenen Landzonen Trockenheit bedeutet.
Die Liste ließe sich fortsetzen. Verbrennen der Vegetation, Feuerstürme, Einbringen von radioaktivem Material in die Weltmeere, um nur einige Stichworte zu nennen. Statt dieser Eskalation hier auf dem Papier oder hier auch übers Radio, lieber eine Feststellung. Die Art und Weise der Kriegsführung am Golf ist nicht das Werk einiger, weniger durchgeknallter, sondern jahrzehntelang kalkulierter, planmäßig ablaufender militärischer Normalzustand. Kai will das Verbot für den öffentlichen Gebrauch der kurdischen Sprache zugunsten der schätzungsweise 10 Millionen Kurden im Lande aufheben, meldet die Nachrichtenagentur Reuters am vergangenen Wochenende. Und verkündet damit dieselben zensierten Nachrichten, betreibt die gleiche Kriegspropaganda, wie sie uns mittlerweile an allen Ecken und Enden begegnet. Es gab unnötige Beschränkungen nach dem aus dem Jahre 1983 stammenden Gesetz, das sich mit den gegenwärtigen Realitäten nicht mehr in Einklang bringen lässt und nicht mehr durchgesetzt werden kann, zitiert die Süddeutsche Zeitung den Regierungssprecher des türkischen Regimes und kommentiert weiter unten: Aus welchem Motiv faktische Verbesserungen und rechtliche Garantien entstehen, ist eigentlich egal. Soweit offizielle Berichterstattung, mit der wir uns allerdings nicht zufrieden gegeben haben und wegen weiterer Informationen beim Kölner Kurdistan-Komitee nachgefragt haben. Von dort wurde uns mitgeteilt, dass die Aufhebung des Verbots der kurdischen Sprache im Zusammenhang mit dem Krieg am Golf zu sehen ist, was ja nun wirklich auf der Hand liegt. Aber zuerst ein Blick in die Geschichte. Die Existenz des kurdischen Volkes in der Türkei wird offiziell seit 1925 geleugnet. Seit 1930 wird Kurdisch als ländlicher Dialekt der türkischen Sprache bezeichnet. Weitere Schritte gegen das kurdische Volk wurden zum Beispiel 1960 oder auch 1982 unternommen, als im Zusammenhang mit der neuen türkischen Verfassung der Gebrauch der kurdischen Sprache in der Öffentlichkeit unter Strafe gestellt wurde. Selbst die Süddeutsche Zeitung schreibt von mindestens 2600 Toten im Zusammenhang mit der Unabhängigkeitskampagne Kurdistans. Nun also, im Jahr 1991, die Aufhebung dieses Paragraphen 2932, aus reiner Menschlichkeit? In der aktuellen Kriegssituation scheint uns wahrscheinlicher zu sein, dass die Aufhebung des Verbots zu einer Reihe von praktischen Vorbereitungen gehört, die derzeit getroffen werden, um in der Lage zu sein, Südkurdistan, den irakisch besetzten Teil des Landes, okkupieren zu können. Interessant, dass es Pläne in dieser Richtung schon länger zu geben scheint. Das Kurdistan-Komitee teilt uns mit, dass es schon seit 2 Jahren geheime Pläne des CIA gibt, die vorsehen, die erdölreichen Provinzen Mosul und Kirkuk unter Aufsicht der Türkei zu stellen und dafür den Kurden etwas mehr kulturelle Selbstbestimmung einzuräumen. Nach unserer Einschätzung also wohl eher eine kriegsstrategische Maßnahme als endlich ein Einlenken der türkischen Regierung zugunsten einer unbedrohten Zukunft des kurdischen Volkes.
Freiheit für die baltischen Staaten, USA und Westeuropa, hilf.
Retten, was zu retten ist. Perestroika unter Panzerketten.
Krieg am Golf, die Hoffnung fürs nationale oder global-sowjetische Streben.
Im Folgenden ein Beitrag zur aktuellen Entwicklung in der UdSSR, ein Beitrag, in dem aus unterschiedlichen Gesichtspunkten und mit unterschiedlichen Interviewpartnern, Gernot Erler und Detlef zum Winkel, Unabhängigkeitsbestrebungen einzelner Sowjetrepubliken zu beurteilen sind. Der Frage nachgegangen wird, wie die gegenwärtige Unabhängigkeitsbestrebungen einzelner Sowjetrepubliken zu beurteilen sind. Welche Reaktion lösen diese Unabhängigkeitsbestrebungen bereits jetzt und auch zukünftig seitens der Moskauer Zentralunionsregierung aus? Und gibt es mehr als einen zufälligen Zusammenhang mit dem Krieg am Golf?
Das Thema prägt zwar nicht die Hauptschlagzeilen der bürgerlichen Medien, aber trotzdem ist bekannt, dass sowjetische Militär in den letzten Wochen in Litauen, Lettland und Estland eingegriffen hat gegen die Bewegungen, die dort immer stärker auf eine völlige Loslösung von der UdSSR drängen. Jüngst nun ordnete Gorbatschow an, dass ab dem 1. Februar sowjetisches Militär und die Miliz in allen größeren Städten der UdSSR zum Teil auch bewaffnete Streifendienste durchführen wird. Der sowjetische Geheimdienst KGB wird zudem ermächtigt, Betriebe in allen Landesteilen unter seine Kontrolle zu nehmen.
Alle zentral von Moskau aus befehligten Truppen gegen das Volk, um, wie zumindest die Parlamentarierfraktion Sojus, das heißt Union, sagt, den Zerfall der UdSSR zu stoppen, das weitere wirtschaftliche und politische Chaos einzudämmen und einen Bürgerkrieg zu verhindern?
Besatzungstruppen, erster Schritt in Richtung Ausnahmezustand, drohende Präsidialdiktatur durchgesetzt, wie üblich, mittels der Armee, rufen die Präsidenten der baltischen Republiken einer Armee, die sie als fremde Truppen betrachten. Schon seit längerem verweigern Letten, Litauern, Esten und auch Ukrainer und Armenier den Militärdienst in der Sowjetarmee, fordern eigene nationale Armeen. Und die Präsidenten der baltischen Staaten gehen in ihren Forderungen noch weiter. Sie appellieren an die Solidarität des kapitalistischen Westens, ihnen Beistand auf allen Ebenen zu gewähren und beginnen eine hektische Reisediplomatie in den westeuropäischen Ländern. Dazu nun zunächst Gernot Erler, Osteuropa-Experte und SPD-Abgeordneter.
Und haben aber besonders im letzten Jahr die ganzen baltischen Staaten erfahren, nach ihren Unabhängigkeitserklärungen, die sie im März bereits abgegeben haben, und dann in einen Konflikt, auch in einen ökonomischen Konflikt mit Moskau dadurch geraten sind, dass ihre Hoffnungen auf westliche Hilfe auf Sand gebaut sind. Das heißt, es gibt keinen westlichen Staat, der bereit wäre, etwa jetzt diese jungen Republiken, wenn sie sich von Moskau trennen, zu alimentieren. Das war eine riesige Enttäuschung für die baltische Bevölkerung. Man hat gemerkt, man ist eigentlich auf Dauer noch, auf lange Zeit jedenfalls, auch auf eine ökonomische Zusammenarbeit mit Moskau und mit der RSFSR, also der größten sowjetischen Republik, angewiesen, weil das die Absatzmärkte sind. Und hier hat es also ein böses Erwachen gegeben. Und insofern muss man auch sagen, dass viele Vorstellungen, die heute von diesen Volksfrontregierungen geäußert werden, unrealistisch sind.
Einmischung aus dem kapitalistischen Ausland hält Detlef zum Winkel für möglich.
Klar ist zumindest, dass sie publizistische und moralische Unterstützung bekommen und dass die Weltöffentlichkeit Schritt um Schritt eigentlich eingestimmt wird, parteilich für diese Regierung Stellung zu nehmen. Das ist deutlich. Inwieweit sie ökonomische oder vielleicht sogar militärische Hilfe bekommen, das sind Spekulationen. Aber in Krisenfällen, wenn sich die Dinge krisenhaft zuspitzen, ist meiner Meinung nach alles möglich. Und man muss auch fragen, wenn man jetzt ein paralleles Beispiel nimmt, etwa Jugoslawien, woher haben denn die Kroaten die Waffen bekommen, um die jetzt im Moment gestritten wird oder bis vorgestern heftig gestritten wurde? Die werden sie doch vermutlich aus dem Westen bekommen haben.
Schon machen sich nationalistische Töne in den Volksfronten breit, die offen eine Eingliederung an den Westen fordern.
Es wiegt ein Nationalismus und auch ein Radikalismus im Grunde genommen noch vor, der auch seinen Anteil an der Verschärfung der jetzigen Lage hat, wenn natürlich auch die Hauptverantwortung für die Gewaltanwendung nicht in Vilna und Riga, sondern in Moskau liegt.
Was will aber die sowjetische Führung? Dazu Detlef zum Winkel.
Meiner Meinung nach geht es der jetzigen Sowjetführung darum, die Sowjetunion im Kern des Kerns zusammenzuhalten. Das heißt, gerade von der russischen Republik gibt es ja immer wieder Tuchfühlungen mit den Balten und Absprachen und gemeinsames Auftreten etc. etc. Und das muss natürlich die Sowjetführung alarmieren. Und sie versucht ein Übergreifen dieses Funkens aus dem Baltikum, etwa auf die Russische Republik und auf weitere zentrale Republiken der Sowjetunion, zu verhindern.
Gibt es Zusammenhänge zwischen den Auseinandersetzungen im Baltikum und dem Krieg im Golf? Gernot Erler über die Sowjetführung.
Der sowjetischen Führung war natürlich bewusst, dass ein jetzt etwas energischeres Vorgehen in den baltischen Staaten die Weltöffentlichkeit alarmieren musste. Und es ist natürlich kein Zufall, die Sachen zu Gewalttaten eskaliert sind, sondern das ist vorher geplant gewesen. Man hat kalkuliert, dass die Weltöffentlichkeit vielleicht abgelenkt ist und man eventuell hier im Windschatten von der öffentlichen Aufmerksamkeit Dinge tun kann, die dann dem Ansehen der Sowjetunion nicht schaden. Ich glaube nicht, dass Gorbatschow etwa im Golfkrieg stillgehalten hat, weil er etwas vorhatte im Baltikum. Die Sowjetunion war kompromissbereit in der Golffrage, weil sie in der gleichen Zeit gar nicht anders konnte, als um westliche Hilfe zu bitten. Das heißt, um Kredite, um Lieferungen, um sogar Lebensmittelhilfen. Und das passt natürlich dann schlecht zusammen mit einer rigorosen Haltung gegenüber den westlichen Tendenzen, hier den Irak in die Schranken zu weisen, auch notfalls militärisch in die Schranken zu weisen, sodass man diesen Zusammenhang natürlich sehen muss. Das heißt, die Schwäche der sowjetischen Wirtschaft, die Krise der sowjetischen Reformpolitik hat Gorbatschow dazu gebracht, im Sicherheitsrat der UN Maßnahmen zuzustimmen, der die Sowjetunion in der Regel wahrscheinlich nicht zugestimmt hätte, und auf sein Vetorecht zu verzichten, mit der er etwa diese heute gültige Resolution 678 ohne weiteres hätte verhindern können.
Wie kann sich die Sowjetführung zukünftig verhalten?
Die Sowjetunion wird auf jeden Fall bis fast zur Selbstaufgabe vermeiden wollen, in diesen Krieg hineingezogen zu werden. Sie hat einige zig Millionen muslimische Bevölkerung, die ja auch schon in diesem aserbaidschanisch-armenischen Bürgerkrieg ihre Radikalität und ihre auch gegen die Zentrale gerichtete Stimmung deutlich gemacht hat, sodass für die Sowjetunion also ein auf ihr eigenes Gebiet überspringender Konflikt, an den Moslems beteiligt sind, geradezu als tödliche Gefahr ansehen muss. Sodass man eigentlich sagen kann, es war richtig, also vor Gewaltanwendung zu warnen. Das hat Gorbatschow immer gemacht, sich auch zu weigern, selber Gewalt mit anzuwenden. Aber man kann es drehen und wenden, wie man will. Eigentlich hat sich die Sowjetunion als Weltmacht bei der ganzen Vorgeschichte des Golfkrieges verabschiedet von der internationalen Bühne. Deutlich steckte dahinter nicht nur das Kalkül eigener Interessen, sondern auch das Bewusstsein eigener Ohnmacht angesichts der Krisen, die man durchlebt. Das Angewiesensein auf westliche Hilfe war ganz entscheidend für die Zugeständnisse, die man gemacht hat. Man hat sich praktisch Wohlwollen erkauft, und der Hintergrund dafür ist Schwäche.
Eine sich zurückhaltende Sowjetunion? Detlef zum Winkel meldet Befürchtungen an, gerade auf dem aktuellen Hintergrund westlicher militärischer Strategien.
Es gibt eben in den amerikanischen Kriegsszenarien, die ja alle alt sind, bekannt sind, die wir in der Friedensbewegung vor 10 Jahren ausführlich studiert haben, das Stichwort der horizontalen Eskalation. Und das ist genau ein Szenario, das überlegt, wie ein Golfkrieg sich zu einem weiteren Krieg, zu einem Weltkrieg oder zu einem Krieg, der auch Europa umfasst, der auch den Ost-West-Konflikt beinhaltet, ausweiten könnte. Und das sind eigentlich genau solche Faktoren und Kräftekonstellationen vorgesehen, wie sie heute tatsächlich eingetreten sind. Nämlich separatistische Bewegungen in der Sowjetunion, eine allgemeine Krise im Osten Europas und in der Sowjetunion. Und zu diesem Zweck wurden damals diese ganzen aggressiven Strategien, Victory is possible, oder auch die Logik der Pershing-Raketen diskutiert. Also ich finde, das ist eine enorm brisante Situation, Und ich habe echt den Eindruck, dass im Baltikum, vielleicht sogar auch im Süden der Sowjetunion, mit der Lunte gespielt wird. Mit der Lunte gespielt wird, damit meine ich nicht, dass die Sowjetunion morgen oder übermorgen in einen Krieg eintreten könnte. Damit meine ich aber durchaus, dass man stark genug sein könnte, Gorbatschow zu stürzen, einen Militärputsch zu provozieren, und was dann ist, weiß niemand.
Es ist in den letzten Tagen ein offenes Geheimnis, dass die Führung der NATO und die türkische Regierung durchaus Interesse bekundet, in den Krieg gegen den Irak einzutreten.
Wenn das passiert, dann wird der Iran nicht mehr in seiner Warteposition verharren, sondern dann empfindet er seine Interessen beeinträchtigt. Es könnte also einen Kriegseintritt des Iran geben oder einen begrenzten Kriegseintritt des Iran. Und dann sind praktisch die mächtigsten südlichen Nachbarn der Sowjetunion in den Krieg involviert, die Türkei und Iran. Und das wird für sowjetische Militärs einen gewissen Druck geben oder sagen wir mal eine Konstellation, die sie wiederum dazu provoziert, in irgendeiner Weise sich in das Geschehen einzumischen. Sei es auch, wir müssen doch einfach damit rechnen, dass es in den USA und in der NATO eine ganze Reihe von Scharfmachern gibt. Die gab es immer schon, die sind nicht einfach verschwunden. Und die meinen mit dem Spruch Victory is possible eigentlich nicht, dass sie zusammen mit 28 Staaten den Sieg über einen einzelnen Golfstaat, nämlich den Irak, erreichen, sondern dass sie die globale politische Konstellation mit einem großen Krieg zu ihren Gunsten verändern. Das sind die Militärstrategien, die noch in Kraft sind und auf die NATO-Truppen eigentlich ausgerichtet sind. Ich weiß nicht, welche Chance solche Leute haben, solche Scharfmacher haben, aber damit ist jedenfalls zu rechnen.
Kontroverse. Eine Vorbemerkung. Propagandistische Polemik ist eines. In Bezug auf das, was im Moment liebevoll Friedensbewegung genannt wird, hieß das etwa letzte Woche, zeitgleich zur Erhöhung deutscher Kriegszahlungen, zur Ankündigung von Steuererhöhungen und zum Überlegungen eines offenen deutschen Kriegseintrittes, die als Verräter der guten Sache zu denunzieren, die sich gegen diesen Krieg wenden. Von Vogel bis Vogel, von DGB bis DCB, also von Gewerkschaftsbund bis Daniel Cohn-Bendit, zu erklären, ja, Amerika, wir stehen hinter euch, die Straße ist nicht das Abbild der deutschen Volksseele. Propaganda also für den Krieg. Kritik ist ein anderes. In Bezug auf das, was im Moment liebevoll Friedensbewegung genannt wird, könnte das jetzt etwa heißen, zeitgleich zum Aufzeigen der Logik dieses Krieges, denen, die sich in Opposition dagegen zu befinden glauben, den Spiegel und damit ihr eigentliches Wesen entgegenzuhalten, nicht blind in der Bewegung mitzulaufen, sondern immer aufzuzeigen, wo diese auch Abbild der deutschen Volksseele ist. Kritik eben auch an den Kriegsgegner und Gegnerinnen. Soweit die Vorbemerkung. Jetzt die eigentliche Diskussion. Die Initiative für ein sozialistisches Forum hat gestern Abend eine Flugschrift herausgegeben. Der Titel, der einen Seite zumindest, Giftgas und Pazifismus zum deutschen Friedenswillen. Neben bzw. gegenüber von mir sitzt Jochen Brun, Mitautor des Artikels, und links neben mir stehen zwei Telefonapparate, deren Nummern ich jetzt gern noch einmal durchgebe. 31 028 bzw. 32 089. Beide Nummern, mit Freiburger Vorwahl gewählt, machen die Beteiligung an dieser Diskussion möglich. Fangen wir mal so an, Jochen. Antizipieren wir ein bisschen die Vorwürfe, die kommen werden auf eure Flugschrift. Sie ist noch nicht so lange auf dem Markt. Die meisten Leute werden sie deswegen auch nicht gelesen haben. Werden sein, sag ich mal, meiner Unterteilung von oben zu folgend, es ist keine Kritik, sondern es ist Propaganda. Propaganda für den Krieg, für die USA und für den israelischen Imperialismus. Ich denke, sag dir gleich mal, warum ich denke, dass es Propaganda für den Krieg als solche ausgewertet werden könnte. Ich nehme ein Zitat raus. Da sagt ihr, Giftgas auf Israel ist noch lange kein Grund, die Idee, es gebe keinen gerechten Krieg, in Bausch und Bogen abzulehnen. Das heißt doch, dass für euch, das ist ironisch gewendet, dass für euch Giftgas aus Israel tatsächlich ein Grund ist, die Idee, es gebe keinen gerechten Krieg, abzulehnen und zu sagen, jawohl, in dem Moment findet ein gerechter Krieg statt, wo dieser Krieg verhindert, dass gegen Israel Giftgas eingesetzt wird. Ist das eure Position?
Im Großen und Ganzen ja. Und zwar deswegen, weil wir den Charakter dieses Konfliktes analysieren müssen, weil wir analysieren müssen, wie in diesem Raum Nationalstaaten entstanden sind und wie in diesem Raum Nationalstaaten sich legitimieren. Und wenn eben zu den wesentlichen Integrationsmitteln des Panarabismus gehört der Antizionismus, der ja auch in der BRD seine fleißigen Anhänger hat, muss man erkennen, dass das eine Art zum Antisemitismus gewordene Staatsideologie ist. Und dieser Antisemitismus, so unsere Auffassung, die wir auch heute Abend im Bischof Fix etwas diskutieren werden, dieser Antisemitismus beinhaltet einen Rückfall noch hinter die sogenannten Errungenschaften bürgerlicher Emanzipation, bürgerlicher Befreiung. Gerade an denen, die immer das Opfer gewesen sind, dieser in Mitteleuropa und gerade in Deutschland vom Bürgertum zwar versprochenen, aber in den großen Barbareien des Nationalsozialismus dementierten Versprechungen auf Emanzipation. Und dieses begründet den besonderen Charakter des Krieges. Wir sprechen da vom Doppelcharakter des Krieges. Mhm. Der Krieg um Kuwait ist bestimmt zu erfassen in den klassischen imperialismuskritischen Kategorien, so wie sie nicht unbedingt Leninismus, aber auf jeden Fall undogmatischer Marxismus entwickelt hat, ist zu fassen als ein von der kapitalistischen Weltmarktlogik unter Aufsicht ihres Oberpolizisten verantworteten Dynamik, durch die es eben permanent in allen Regionen der Welt zu Konflikten kommt zwischen Imperialismus und Subimperialismus, also zwischen der gewalttätigen Globalgarantie von kapitalistischen Verhältnissen und jenen Staaten, die in bestimmten Regionen Unterpolizeifunktionen wahrnehmen. Und nun kommt es eben zu einer Verselbstständigung dieses Unterimperialisten, er wendet sich eben nun, wenn man so will, gegen seinen eigentlichen sozialen Auftraggeber. Und in diesem Konflikt nun, sind tatsächlich die klassischen imperialismuskritischen Positionen angebracht, auch die Position Krieg aufhören und zwar sofort. Mhm. Das Problem wird aber nun ein anderes durch den Charakter genau dieser irakischen Diktatur, die man nun genau analysieren muss. Es ist ja bekannt zum Beispiel, dass einer der Gründer der Baath-Partei, Michel Aflaq, sehr stark den deutschen Faschismus rezipiert hat, auch versucht hat, die Araber als eine Rasse zu begreifen, nicht als Nation zu begreifen. und in diesem Kontext sehr stark den narzisstischen Antisemitismus versucht hat einzuspannen, um sozusagen in diesen nahöstlichen Gesellschaften, die nie bürgerliche Gesellschaften waren, die aber gleichwohl gezwungen wurden, von der Ordnung des Weltmarktes Nationalstaaten aufzubauen, die getragen worden sind von der Staatsbürokratie an der Stelle einer Bourgeoisie, der Antizionismus eine notwendige nationale Integrationsideologie ist und sein muss. Der Feind steht außen. Und in diesem Antizionismus kehren bestimmte, nicht alle, Bestimmungen des klassischen Antisemitismus wieder.
Ja, und das rechtfertigt euch für die Position, die du selber als Weltpolizeiposition begriffen hast, jetzt halt hier doch nicht einfach vom Plan abzutreten. Ihr schreibt auch mal an der Stelle, der Friedensbewegung zum Trotz ist Gewalt, und da rekurriert ihr deutlich auf die Gewalt, die im Moment ausgeübt wird, und seitens der Amerikaner allerdings eine Lösung, zwar für kapitalistisch erzeugte Probleme. Also in der Situation, in der wir im Moment sind, ist eurer Ansicht nach tatsächlich dieses Eingreifen der USA notwendig, um diesem Antizionismus entgegenzutreten, oder wie?
Notwendig ist das ist ganz falsch ausgedrückt. Es ist ein objektives Resultat des amerikanischen Eingreifens. Niemand wird ja nun annehmen, die USA seien nun aus reiner Kritik des Antisemitismus, der zu den Grundmerkmalen einer jeden bürgerlichen Gesellschaft gehört, auf Seiten Israels. Keine der Parteien, die momentan objektiv auf Seiten Israels stehen in diesem Konflikt, ist in irgendeiner Art und Weise dazu gekommen, weil er nun etwa eine Selbstkritik hätte an dem Antisemitismus bürgerlicher Gesellschaften. Es handelt sich dabei um einen sozusagen ungeplant eingetretenen Nebeneffekt. Und darum auch die Formulierung in diesem Flugblatt in Anlehnung an Ulrike Meinhof, die Rede von den falschen Freunden Israels, was sie 1967 gesagt hat, dass es eben immerhin besser sein mag, wenn Israel falsche Freunde hat als gar keine. Und das, denke ich, ist eine Position, wo man als, sagen wir mal, radikale Friedensbewegung sowieso zu einer relativen Ohnmacht verdammt ist, denke ich, zumindest die Möglichkeit, diesen Konflikt derart zu reflektieren, dass man nicht im Protest Ideologien wiederholt. Nur mal als Beispiel, wenn man also die BZ von gestern liest im Kommentar, da heißt es dann zur Friedensdemonstration in Bonn, Zitat: Die Deutschen haben in diesen für sie so bitteren Tagen wenig, auf was sie stolz sein können. Auf diese Kriegsgegner, wie sie sich in Bonn am Wochenende zeigten, können sie es sein. Also die Friedensbewegung wird sozusagen als das gute Gewissen der geteilten Nation oder der wiedervereinigten Nation wahrgenommen. Und in diesem, wenn man so will, deutsch-nationalen Überschwang, der da ganz diskret mitschwingt, in diesem Überschwang muss sozusagen die Reflexion über Israel systematisch beiseite geschoben werden. Und es ist ja bekannt, dass also gerade in den linkeren Kreisen der Friedensbewegung die Anerkennung des Existenzrechts Israels nicht unbedingt sehr populär ist.
Nun ist es aber die Frage, also dieses Dilemma von der einen Seite ist deutlich aufgezeigt, ihr zeigt es von der anderen Seite auf und find ich zumindest, werdet ihr auch sehr einseitig. Ihr schreibt zum Beispiel ganz am Schluss eures Artikels, von daher nehme ich auch an, dass es schon eine zentrale Wertung ist, dass die Forderung nach Sicherheit für Israel und die nach sofortiger Beendigung des Krieges sich gegenseitig ausschließen, ist so skandalös wie wahr. Solange diese Alternative nicht aufhört, ist es obszön, das Wort Frieden in den Mund zu nehmen. Andersrum muss man doch aber auch sehen, dass die Forderung nach Sicherheit, was weiß ich, zum Beispiel für die irakische Bevölkerung, halt unabdingbar verbunden ist mit dem sofortigen Aufhören des Kriegs. Warum denn diese neuerliche Sonderbehandlung Israels in diesem Konflikt?
Das Wort Sonderbehandlung Israel ist natürlich etwas merkwürdig. Ne? Es geht erstmal darum, sich von den kriegerischen Ereignissen nicht diese falsche Unmittelbarkeit aufzwingen zu lassen, die schon in den ganzen Ritualen der Medien in diesem Countdown beschlossen worden ist, sondern über diesen Konflikt systematisch zu reflektieren. Und da muss man auch einfach anerkennen, dass die Staatswerdung der Juden, dass die im Zionismus nachgeholte Nationwerdung Menschen zu Staatsbürgern gemacht hat, die historisch noch nicht einmal in den Gesellschaften, in denen sie gelebt haben, der Menschenrechte teilhaftig geworden sind. Und dass diese Menschenrechte, zumindest im bürgerlichen Zustand, also der Bürger als Freihändler seiner wahren Arbeitskraft mit immerhin gewissen Rechten und Freiheitsrechten, dass diese Menschenrechte nur im nationalen Zustand überhaupt garantiert werden. wenn überhaupt. Das Schicksal der Staatenlosen zeugt davon, wie es denen geht, die das nicht haben. Das heißt also, dass diese verspätete Nationwerdung der Juden, erzwungen gegen ihren Willen durch die historischen Ereignisse, durch deutsches Giftgas, dass diese Staatenbildung unter allen Umständen zu verteidigen ist, weil hier etwas Schlimmeres droht als Krieg. Krieg ist sozusagen zwar schlimm genug, aber im kapitalistischen Weltzustand ein Naturereignis. Ne? Das ist allerdings schlimm genug und ich denke, dass man von der Warte aus auch mal diskutieren müsste, dass aber hier der Charakter des Konflikts auf eine ganz andere Ebene noch einmal geht und das muss reflektiert werden.
Ja, dann liegt mir natürlich die Frage auf der Zunge, ob ihr da nicht den Fehler macht, dass ihr genauso, also dass ihr die Regierung und die Regierung von Israel, die betreibt meiner Ansicht nach eine genauso imperialistische Politik, wie vielleicht der Saddam Hussein eine betreibt, wenn man da nur anguckt, jahrelang besetzte, jahrzehntelang besetzte Gebiete zum Beispiel, nur ein jahrelanges Herumtrampeln auf einem anderen Volk, was vielleicht seine nationale Identitätsfindung auch gern machen möchte und die manifestieren möchte in Form eines Staats, nämlich der Palästinenser. Ob ihr da euch nicht billig rüberziehen lasst, auf so einer Ebene, wir machen Solidarität mit den jeweiligen Regierungen, mit den jeweiligen Herrschenden und nicht Solidarität mit den Völkern. Und da ist ja nun die Frage, hat die Bevölkerung und das Volk, das in Israel lebt, also die Juden, haben die denn ein Interesse, können die überhaupt ein Interesse am Krieg haben und gibt es denn überhaupt also die Illusion zu denken, dass mit der Führung dieses Kriegs für die genauso wie für die anderen dort lebenden Völker, mal ein ruhiges Miteinander, ein ruhiges Zusammenleben stattfinden könnte?
Ja, zum Ersten muss man unterscheiden, dass der Antizionismus der drohenden Giftgasraketen sich keineswegs gegen eine konkrete Regierungspolitik in Israel wendet, sondern gegen den Staat als solchen. Natürlich muss man an der Regierungspolitik Israels gibt es allerhand zu kritisieren und das muss auch gesagt werden. Aber jede Kritik, die antizionistisch Vernichtungshoffnungen nachjagt, hat einen ganz anderen Charakter. Das Zweite ist, also die Rede vom Volk, die habe ich nicht so gerne und ich finde das auch eine falsche Redeweise. Ich denke eher, man sollte sprechen davon, dass Gesellschaften durch staatliche Souveränität zu Völkern gemacht werden. Also das ist sozusagen ein Naturzustand von Menschen. Ne? Darum also ist es doch sehr schwierig, sich mit den Völkern zu solidarisieren. Ich möchte mich daran erinnern vielleicht, dass die Linke ja auch historisch immer versucht hat, ihre eigenen Konflikte sozusagen zu projizieren in die dritte Welt. Ne? Das vietnamesische Volk, ganz prima, zu Kambodscha kein Wort gesagt. Das palästinensische Volk, ganz prima, aber die zionistischen Juden, denen alles möglich untergeschoben wird. Und noch vielleicht ein Wort noch, in der beliebigen autonomen Broschüre, die ich mal aufschlage jetzt hier, Golfkrieg und Klassenkampf, ist ja die Rede vom nationalsozialistischen Zionismus. Also das ist ja eine in der linken Friedensbewegung sehr geläufige Formulierung, die Palästinenser seien die Opfer der Opfer geworden und hier schwingt einfach mit die Unfähigkeit, auch gerade deutscher Linker, einen, ich sag mal, materialistischen Begriff ihrer eigenen historischen Vergangenheit zu bekommen, weswegen sie dann sozusagen annehmen, dass diejenigen, die der äußersten Bedrohung ausgesetzt gewesen sind, bessere Menschen geworden sein müssen, die in zukünftigen Ereignissen was gelernt haben und sich nun als die besseren Menschen beweisen. Und die Enttäuschung, dass es eben nicht so ist im nationalen Zustand von Gesellschaften, spricht sich dann aus in diesen antizionistischen Polemiken. Und dagegen, glaube ich, muss man auftreten.
Na gut, also da legen wir jetzt einiges auf der Zunge. Ich habe aber gehört, wir haben einen Telefonanruf da. Hörst du mich?
Ja.
Dann, du wolltest Fragen stellen oder was sagen?
Ja, ich wollte Fragen stellen oder wollte bitten, ein paar Sachen zu präzisieren jetzt von eurem Gast mal, weil mir das etwas schwammig vorkommt und etwas unklar. Und zwar, wenn ich es richtig verstehe, wird die Einäugigkeit, die wie auch immer gesehene in Friedensbewegungen, angegriffen und es wird gesagt, man greift die eine Gewalt an und die andere nicht. Ich fürchte jetzt etwas, dass euer Gast genau das Gleiche tut. Meine Frage wäre, inwieweit ist die Gewaltfrage da geklärt bei euren Projekten? Was meint ihr wirklich und inwieweit wollt ihr etwa wirklich den besseren Menschen, die, wie ihr sie seht, Gewalt zugestehen?
Es geht nicht um bessere Menschen, es geht darum anzuerkennen, dass solange kapitalistische Gesellschaften staatlich verfasst sind, und das müssen sie sein, dass dann und solange Gewalt ein unabdingbares Mittel der Politik ist. Und dass man auf gar keine Weise, ne, wie es etwa die Friedensbewegung tut, sagen kann, man dürfe nicht zu Gewalt greifen, sondern zu politischen Lösungen. Das ist eine durch und durch verblendete Formulierung, die sich über den Charakter von Staatlichkeit schlechthin, auch durch israelischer Staatlichkeit, hinweg lügt. Also die Gewaltfrage kann nur beantwortet werden vor dem Hintergrund von staatskritischen Positionen. Das zum einen. Zum zweiten geht es nicht darum, hier irgendjemandem Gewalt zuzustehen. Die Souveräne haben die Gewalt immer schon vorab. Es geht darum zu analysieren, was für Souveränitäten und was für Konfliktgegner auf diesem Feld wirklich auftreten. Und dann muss man sagen, ne, dass vor dem Hintergrund der entwickelten oder angedeuteten Sicht auf den jüdischen Nationalstaat von dann, wenn überhaupt nur irgendein Nationalstaat gerechtfertigt sein sollte, es dann bestimmt der jüdische ist. Also das ist die Position, die ich vertrete, und ich denke, dass sich hierin auch vielleicht für altlinke Hörer unschwer ein Stück Dialektik identifizieren lässt. Ne?
Jetzt willst du da nochmal zurückfragen?
Ja, ich störe mich immer noch ein bisschen an vor dem Hintergrund des gerade ablaufenden Krieges so das Geschehen jetzt halt Souveränität und Gewalt genannt zu bekommen. Ich weiß, das ist sehr undialektisch, das jetzt zu neutral zu finden als Formulierung. Dennoch möchte ich ein bisschen auf die Problematik hinweisen, dass es meines Erachtens eine sehr sinnvolle und eine sehr unabdingbare Forderung ist, dass man auf Gewalt, und in diesem Sinne ist es ja Gewalt, die Menschen tötet, zu verzichten hat in diesem Bereich der Welt. Wie in jedem anderen auch natürlich, dass das natürlich für alle Seiten gilt und dass das natürlich eine nicht von heute auf morgen zu erreichende Sache ist, ist mir vollkommen bewusst. Dennoch denke ich, dass es ein sehr problematischer Anfang ist, jetzt Souveränität von Staaten damit zu verbinden, dass man sagt, ja, dann muss man auch sehen, dass die das halt, dass die dann halt andere Menschen töten dürfen.
Na, ich meine, also so abstrakt gesehen kann man nur zustimmen, aber es geht hier um deutsche Staatlichkeit, israelische Staatlichkeit, amerikanische Staatlichkeit, und es geht um den Zusammenhang von Staatlichkeit und kapitalistischer Produktionsweise. Also in dem allgemeinen, so allgemein kann man es, glaube ich, nicht sehen. Und man muss eben anerkennen, und das ist, glaube ich, das Problem, man darf jetzt nicht allgemein sprechen über Staatlichkeit schlechthin, das kann man auch tun, man kann gerne mal eine Debatte machen über Marx und Bakunin, wenn das gewünscht wird, aber dass es in diesem Konflikt um den spezifischen Charakter geht, der hier also von den antizionistischen Gaswaffen bedrohten israelischen Staatlichkeit. Und ich denke, man darf sich nicht von dieser falschen Unmittelbarkeit nun allzu sehr beeindrucken lassen. Wenn ich mich an die letzte Friedensbewegung erinnere, und damals haben wir auch ein bisschen mitgemacht, haben auch eine Analyse darüber geschrieben, über diese Bewegung. Da war es so, dass unter dem Handlungsdruck jede Menge, man kann sagen, Ideologien artikuliert worden sind, die den Protestwillen um ihren eigentlichen Gegenstand gebracht haben. Die Bewegungen haben sich, weil sie ideologisch verblendet waren, um ihre Durchsetzungskraft gebracht. Und wenn etwa es heißt hier, in dem Flugblatt zur Demo am Samstag in Bonn heißt es, jetzt müssen die Bürgerinnen und Bürger dafür sorgen, dass die Politiker endlich begreifen. Also die Vorstellung vom Politiker als einem nicht ganz zurechnungsfähigen Menschen, der irgendwann nachts in der schwachen Minute was beschließt, dessen Folgen er nicht weiß, das ist eine Verharmlosung. Diese Leute sind sehr selbstbewusst, die wissen genau, was sie wollen. Und eine Bewegung, die so auftritt, fühlt sich praktisch als eine Art Staatsberatung und dafür noch unbezahlt. Das finde ich ein Skandal.
Na gut, also aber ich denke, es sind ja zwei Sachen, der Bewegung, wie sie im Moment da ist, zu wenig theoretische Reflexion vorzuwerfen. Das ist eine richtige Sache. Zum anderen aber, was sie ja tut im Prinzip, ist den Soldaten anzuerkennen, dass sie hinter ihrem Rücken zwar auch unbemerkt von dem, was sie reflektieren können, was ihre Absicht ist, was die Absicht ihrer Agenten ist, dass sie tatsächlich das richtige Prinzip im Falschen, sofern es es überhaupt gibt, durchzusetzen, ist nochmal eine andere Sache. gut, aber jetzt haben wir noch eine Anruferin da, wenn ich das richtig verstanden habe. Noch eine zweite und die wollte auch was sagen.
Ja, das ist ein Anrufer. Ich wollte eigentlich ein bisschen eine Gegenposition beziehen zu eurem Studiogast dort. Das ist die Rede von dieser Staat Israel ist zu verteidigen, die Regierung Israels ist vielleicht zu kritisieren. Das ist mir eigentlich noch nicht aufgefallen von Seite eures Studiogastes, was da dran und ob das überhaupt kritisiert wird, was von dort aus betrieben wird. Ich wüsste auch nicht, warum, also ich würde mal die Frage stellen, warum irgendein imperialistischer Staat zu verteidigen ist. Und Israel ist ein imperialistischer Staat. Israel übt nicht nur eine Funktion aus im gegenüber den der palästinensischen Bevölkerung, also eine Funktion, die praktisch heißt Vertreibung, Kneste, Vernichtung, Häusersprengungen und so weiter. Seit spätestens 48, auch vor 48. Dieser Staat wurde gegründet als Kolonialstaat in einem Land, das von der arabischen Bevölkerung bewohnt war. Dieser Staat spielt eine bestimmte Rolle im gesamten arabischen Raum. Das ist auch, dürfte bekannt sein, auch eurem Studiogast, dass er da die Rolle spielt, die US-Interessen zu vertreten. Dass er die auch die Jahrzehnte über, also seit mindestens 1950, diese Aufgabe in Zusammenarbeit mit den USA gespielt hat, vorher teilweise mit der britischen Ex-Kolonialmacht. Dieser Staat spielt eine Rolle nicht nur im arabischen Raum, dieser Staat spielt eine Rolle auch in Zentralamerika, in Südafrika, in Äthiopien, wo dieser Staat, dieses Regime dort, das sage ich jetzt mal, dieses Regime, erstmal immer wieder reaktionäre Regierungen unterstützt hat bei ihrem Kampf gegen, sagen wir mal, fortschrittliche soziale oder nationale Bewegungen, also Bewegungen, die versucht haben, eigentlich aus dieser Unterdrückungssituation rauszukommen, gegen ihre Regierung, die meistens mit dem Westen oder auch mit der Sowjetunion kollaboriert haben. Diese Regierungen dort wurden vielfach von Israel direkt unterstützt, von der israelischen Regierung, sage ich dazu richtigerweise. Dieser Staat Israel hat auch im iranisch-irakischen Krieg auch Waffengeschäfte gemacht, das muss auch gesagt werden. Und zwar wurden über Israel US-Waffen in Iran geliefert, während direkt andere westliche Waffen in Irak geliefert wurden. Also hat dieser Staat auch nicht eine weiße Weste, wenn es darum geht, mit Waffenlieferungen das Abschlachten von Menschen zu ermöglichen und weiter zu betreiben. Und als letzte Frage, weil das immer so hochgehoben wird, ich möchte die Frage stellen, inwiefern ein Staat, der selber eine solche Rolle spielt, ein Staat, der auch eigentlich deswegen so existiert, wie er existiert, weil er sich auf der Vertreibung und Terrorisierung der Bevölkerung, der arabischen Bevölkerung dort gründet, wie dieser Staat Schutz sein kann für die jüdischen Menschen weltweit, die tatsächlich oftmals, vor allem jetzt in der Sowjetunion, einer extremen antisemitischen Verfolgung ausgesetzt sind, wo auch hier in der BRD diese Neonazi-Gruppen wieder auftauchen, wie zum Beispiel in Iring, oder andere Friedhofsschändungen, wie dieser Staat ein Schutz sein kann. Und dazu kommt für mich die Frage, wie dieser Staat auch solche jüdische Menschen, die aus anderen Teilen der Erde flüchten, vor diesem antisemitischen Anwachsen von Antisemitismus, dass dieser Staat Israel diese Menschen eigentlich nutzt, um seine eigenen Ziele im arabischen Raum wieder durchzusetzen. Das war allenthalben hier zu lesen, es gibt dazu auch klare Stellungnahmen, dass zum Beispiel jüdische Menschen, die aus der Sowjetunion flüchten, dass die nicht die Möglichkeit haben oder nur sehr begrenzt die Möglichkeit haben, dahin zu gehen, wo sie wollen, zum Beispiel in die USA oder in andere Staaten Westeuropas, sondern dass die via Direkttransfer nach Israel gebracht wurden und werden, dass die schon die Ausreisemöglichkeiten aus der Sowjetunion so geregelt sind, dass das Ausreisen in andere Staaten wesentlich erschwert wird, sodass irgendwie das die optimalste Ausreisemöglichkeit, die nach Israel ist. Und gleichzeitig in Israel die Regierung davon spricht, ein Groß-Israel zu verwirklichen. Wo also jüdische Menschen, die flüchten vor Antisemitismus, benutzt werden, um die Ziele eines imperialistischen Staates in der arabischen Region durchzusetzen. Soweit vielleicht erstmal. Also wie soll dieser Staatenschutz...
Können wir gerade mal das Gespräch wieder rübergeben an Jochen, weil uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Und ich würde gern eigentlich eine Stellungnahme vom Jochen noch dazu hören. Und bleib du vielleicht am besten am Telefonhörer, damit sich da vielleicht nochmal ein Gespräch oder ein Hin und Her entwickeln kann.
Vielleicht können wir gerade wegen dem Zeitdruck auch noch eine Frage anschließen. Hat am anderen Telefon auch noch eine Hörerin rübergegeben. Und zwar, was du ganz konkret der Friedensbewegung raten würdest, war die Frage. Vielleicht können wir das dem gerade noch anschließen.
Ja, ich bin kein Politiker, ich kann da gar nichts raten. Der Punkt ist der, denke ich, also in dem Beitrag nun eben hat man nun das gesamte Arsenal der üblichen antizionistischen Polemik nun vernommen und man kann sich nun vorstellen, schon das Wort also der Vernichtung der Palästinenser, ne, das ist eine der typischen Projektionen und ich kann nun unmöglich diese ganzen Sachen im Einzelnen behandeln, das haben wir auch schon
das
gemacht.
Das Wort Vernichtung ist von mir nicht gefallen, es tut mir leid.
Bitte?
Das Wort Vernichtung ist von mir gerade nicht gefallen.
Das hast du gesagt, aber ich will nur auf einen Punkt, also die ganzen Sachen kann man auch nachlesen in der Kritik in diesem schönen Büchlein von Henrik M. Broder, der ewige Antisemit. Ich möchte nur auf einen Punkt eingehen, diese was du sagtest, ne? Der Staat Israel hat keine reine Weste. Ich meine, das kann man ja nur von einem Staat qua Staat nun überhaupt schon nicht sagen, wo eben zu seinen notwendigen Instrumentarien eben das Gewaltmonopol gehört und all die feinen Sachen, die dazu gehören. Aber ich denke nur gerade, ne, dass also diese Unterscheidung zwischen guten und schlechten Staaten, die gemacht wird, von Israel-kritischer, teilweise antizionistischer Seite eben übersieht, ne, dass jeder dieser Staaten in der Region, keineswegs nur Israel, seine Globalfunktion mal hat. Also ich will jetzt nicht auf diese Punkte eingehen, die mir doch sehr nach Verschwörungswahn klingen, das Eingreifen der Israels in Zentralamerika und diese Punkte. Ich möchte nur darauf hinweisen...
Die sind auch nachzulesen, genauso wie Hendrik im Pro dann
nachzulesen. Man kann auch nachlesen zum Beispiel die Funktion Libyens im Tschad. Ne? Ja. Man kann die Funktion nachlesen Iraks gegenüber den Kurden. Das heißt also, Staaten, als Herrschaftsapparate, die eingebunden sind in ein Weltmarktverhältnis, können per se keine reine Weste haben. Die Forderung ist illusorisch oder bestenfalls Anhängern einer Diktatur des Proletariats geläufig, ne? Wo dann eben der reine Staat qua Arbeiterklasse oder eben nationalen Befreiungsbewegung garantiert werden soll. Das allerdings ist eine Position, die ich überhaupt nicht teile, die also eher...
Es ging bloß im Moment konkret um die Auseinandersetzung, dass speziell dieser Staat Israel schützenswert wäre. Und ich finde keinen Staat, der imperialistische Interessen vertritt, schützenswert. Warum sollte ich also Israel als Staat, der genau die gleichen Interessen vertritt, so schützenswert finden?
Ich will es mal so sagen, ne? Wenn man der Auffassung ist, und das bin ich, ne, dass alle Nationalstaaten eigentlich aufgehoben werden, dann ist derjenige Nationalstaat, der am letzten aufgehoben gehört, der israelische. Ich glaube, in dieser dialektischen Formulierung kann man die These, die hier entwickelt worden ist, zusammenfassen und damit auch nochmal zurück auf diese These kommen von diesem Doppelcharakter des Krieges, der als Krieg um Kuwait, ne, dieser klassische imperialistische Konflikt ist, der aber als möglicher Krieg gegen Israel, ne, sozusagen eine historische Phase zurückführt und dass das gerade in der BRD auf solche großen Verständnisschwierigkeiten stößt, das schreibe ich eben zu dem nicht nur unbedingt mehr latenten Antisemitismus, der nun nicht nur ein Phänomen ist der Friedensbewegung, das will ich also auf gar keinen Fall hier insinuieren oder unterstellen, ne, sondern der genauso und hier viel massiver sozusagen auch auf der staatstragenden Seite am Werke ist. Hier ist sozusagen die Ideologie des nützlichen Juden, ne, der also qua seiner zeitweiligen Funktion gebraucht werden kann. Ne, das ist die Ideologie der NATO und das ist die Ideologie der USA. Und das beinhaltet natürlich, da hast du ganz recht, langfristig überhaupt keine Existenzgarantie Israels. Insoweit d'accord.
Wobei, das Problem ist ja jetzt, ihr dreht das Verhältnis quasi gerade um. Ihr sagt, weil eben das Prinzip, dass Israel der letzte Staat ist, der aufgehoben werden kann, wenn überhaupt, dass wir deswegen jetzt die NATO-Strategien im Grunde mit verteidigen müssen, nämlich Patriots-Raketen nach Israel, um Israel von diesen Angriffen zu schützen. Das ist ja im Grunde eure Logik.
Die einzigen guten Patriots sind die, die man abschießen kann.
Und die Frage für mich ist natürlich, ob das Dialektik ist oder Metaphysik.
Gut.
Ich hätte noch kurz einen Satz einzuwerfen.
Ein Satz.
Und zwar, wenn es immer von der Rede ist, ist Antisemitismus oder diese, ich weiß nicht, ob es heute auch so gelaufen ist, diese Gleichsetzung von Antizionismus gleich Antisemitismus und so weiter. Dieser alte Vorwurf, der aus der Ecke eures Studiogastes da immer wieder kam. Ich finde es sehr wohl überlegenswert, inwiefern dieser, ich weiß nicht, ob man da Antisemitismus sagen kann oder ob man das dann vielleicht besser Philosemitismus nennt, in dem dann immer wieder diese auch jetzt in der Auseinandersetzung nicht geredet wird von dort, von in der Region, in der arabischen Region.